Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 8. Februar, 7.07 Uhr. Endlich wieder Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages wollte ich schon sagen, aber auch der Woche. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Hier ist Malte Asmus. Schön, dass ihr dabei seid am Säuber-Deinen-Computer-Tag. Nehmt euch die Zeit, hört Stand jetzt, mistet mal ein bisschen auf eurer Festplatte nebenbei aus. Und wenn ihr damit fertig seid, dann seid ihr auch gleich noch bestens informiert, habt nicht nur aufgeräumt, sondern wisst alles über den Sport.
Ja, vielleicht mistet ihr ja auch ein bisschen in eurem Podcatcher aus und abonniert nur noch die wirklich wichtigen Podcasts. Hört mal in euch rein, was euch wirklich interessiert. Wir geben euch gerne Input. Wir bei meinsportpodcast.de und natürlich von Stand jetzt. Denn wir haben für euch die werktäglichen Themen, also die Themen, die wirklich das Zeug zum Tagesgespräch haben. Heute zum Beispiel diese.
So lief der Super Bowl in Tampa.
Untrainierbare Dortmunder, Bayern ohne Nachspielzeit und was vom 20. Bundesligaspieltag noch so übrig blieb.
Ski-WM in Cortina, die Konkurrenz glaubt an ihn, aber wie fit ist Thomas Dresen? Wie fit fühlt er sich?
Er erzählt es uns und außerdem kümmern wir uns um Tops und Flops, ehren die Geburtstagskinder des Tages und gedenken großer Momente am heutigen Tag in der Sportgeschichte.
Und eine Frage des Tages haben wir natürlich auch noch zur sportlichen Seite des Super Bowls. Kommen wir ja gleich vorher, widmen wir uns dem Rahmenprogramm.
Genauer gesagt, der Halbzeitshow, die wurde gestaltet von einem kanadischen Musiker, The Weeknd, heute mit dem Song Blinding Lights, so ein 80er-Jahres-Song in den USA, in Russland und Australien auf der 1. Bei uns in Deutschland wurde er zum Song des Jahres 2020 gekürt.
Mir sagt der Name überhaupt nichts. Ich habe den noch nie gehört. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal in das Alter komme, wo ich sowas zugeben muss, aber ich kenne ihn nicht.
Ja, so ist das. Ab einem gewissen Alter, da lernt man eben nicht mehr dazu, sondern erinnert sich nur noch nach hinten. Dann lass uns doch mal in Erinnerungen schwelgen. Welches waren denn aus deiner Sicht die besten Halbzeitshows beim Super Bowl? Zwei Meinungen in je 40 Sekunden.
Ja, an Nipplegate, da kommt man ja bei so einer Aufzeichnung oder Aufzählung überhaupt nicht vorbei. Also ich zumindest nicht. Ich musste damals ja auch die Bildergalerie zu diesem Skandal bauen, habe ich ja neulich schon mal erzählt. Aber musikalisch war das auch eher nicht so meins und Super Bowl ist ja generell nicht so meins. Ich werde damit ja nicht so richtig warm, aber ich habe zwei Super Bowls tatsächlich mal aufgezeichnet wegen der Halbzeitshow. Den mit Paul McCartney zum Beispiel, 2005 war das. Da hat er drei Beatles und einen Wings-Song gespielt und bekam für 10 Minuten schlappe 3,5 Millionen Dollar. Und den Super Bowl 2010, als The Who gerockt haben, den habe ich auch aufgenommen. The Who, geile Band. Erste richtig große Band, die ich mal live gesehen habe. Kiel Ostseehalle war das. Das war schon richtig geil.
Ja, dann ist mir auch schon völlig klar, dass du The Weeknd nicht kennst mit einer Halbzeitshow von The Who und Paul McCartney. Also beides ganz, ganz groß, ganz klar. Aber da hast du tatsächlich so ein bisschen doch in der Retro-Kiste gewühlt. Aber seid ihr unbenommen, denn die Shows waren ja auch großartig. Ich habe die meisten wirklich in den letzten Jahren verfolgt. Also lass es mich mal in meinen 40 Sekunden so sagen. Es gibt meiner Ansicht nach die Momente so nicht. Denn ganz bewusst hat man in den letzten 30 Jahren die Größten ihrer Zeit auftreten lassen. Und die haben allesamt gigantisch performt. Die Mutter aller Halbzeitshows im wahrsten Sinne des Wortes war Michael Jackson 1993 im Rose Bowl in Pasadena. Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World, Heal the World. Also und danach hat man dann auch beschlossen, jetzt sie immer so prominent zu besetzen, denn es war das bis dato meistgesehene TV-Highlight in Amerika aller Zeiten. Woran erinnere ich mich noch an meine Lieblingsbands, vor allem U2 und unfassbar beeindruckend die Hommage an die Opfer des 11. September 2008. Bruce Springsteen and the E Street Band, eben auch in Tampa Bay. 2014 Bruno Mars und die Red Hot Chili Peppers. 2016 Coldplay in Santa Clara. Die haben dieses Stadion einfach in ein Licht getaucht. Das kann alles eben nur der Super Bowl, weil da Geld fließt ohne Ende.
Und weil du eben sagtest, du kennst The Weeknd nicht. Nein, ich kenne auch kein Weeknd. Ich arbeite 7 Tage die Woche durch.
Ja, das bist du. Du bist die Maschine. Ja? Raids against, also Malta against the Machine. So.
Die hätte ich lieber gehört als jetzt.
Ja, so ist mir schon klar.
Aber gut.
Ich bin mal gespannt, wann Rammstein dort auftritt.
Boah, warum nicht? Junge Männer oder alte Männer mit Stromgitarren, immer gut.
Ja, Rolling Stones sind dort auch schon aufgetreten.
Das stimmt.
Ja, auch eine Riesenshow gemacht. Ja. Also, muss man sagen, gibt's nix.
Und das mit 120, ja. Also von daher.
Ja, siehst du, also vielleicht gibt es ja bei euch auch irgendwie so einen Aha-Moment, oder? Den hören wir uns gerne an, Malte.
Auf jeden Fall. Was war denn eure Lieblings-Halbzeitshow? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer an die 0331-298-5028, 0331-298-5028.
Und bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt an eurem Namen und dann erklärt Malte mal, wer The Weeknd ist.
Ihr dürft auch gerne singen. Das dürft ihr auch. Also es darf auch eine Gesangsnachricht sein, oder?
Ausrussisch.
Ja, also macht das doch einfach.
Ja dann immer noch, wir können immer noch gucken, ob wir das senden oder nicht.
Das ist klar. Also was dann schlecht gesungen ist, das machen wir den ganz Dieter Bohlen-mäßig, das schneiden wir dann raus. Nee. Ja, so und jetzt völlig ungesungen, Patrick Rebin, unser Kollege vom Interception-Podcast, der kommt jetzt zur sportlichen Seite des Super Bowls, der erzählt euch nämlich gleich, wer denn das ganze Ding dann am Ende gewonnen hat.
Stand jetzt aktuell.
Der 55. Super Bowl ist also in den Büchern und die Tampa Bay Buccaneers sind der Sieger. 31-9 hieß es am Ende gegen die Kansas City Chiefs und mehr über das Spiel weiß Patrick Rebin.
Tom Brady hat es wieder einmal geschafft. 5. Super Bowl MVP, 7. gewonnener Super Bowl. 7 Titel, das sind mehr als jede einzelne NFL-Franchise Titel gewonnen hat. Und das Ganze wohlgemerkt im Alter von 43 Jahren. Allerdings, und das muss man nach dem Spiel auch wirklich deutlich sagen, war es eben nicht nur alleine sein Verdienst. Seine Defensive, die hat ihm vergangene Nacht wirklich verdammt stark den Rücken freigehalten und dafür gesorgt, dass Patrick Mahomes mit seiner Offensive nicht einmal annähernd ins Rollen gekommen ist. Das Spiel, das begann noch relativ langsam. Erster Drive, Tampa Bay Buccaneers, Free and Out und auch bei den Chiefs lief offensichtlich nicht allzu viel zusammen. Fans von defensiv geprägtem Football, die erlebten eine wahre Kur für die Augen. Diejenigen, die auf offensive Highlight-Plays stehen, die mussten sich noch ein bisschen gedulden. Apropos gedulden, alle erwarteten eigentlich, dass Patrick Mahomes mit seinem Team noch einmal ins Rollen bringt, es nochmal schafft, sein Team zu motivieren, dieses Spiel noch zu gewinnen. Allerdings sollte genau das eben nicht mehr passieren. Vielmehr passierte es tatsächlich, dass eine gelbe Flagge nach der anderen gezogen und meistens gegen die Chiefs ausgelegt wurde. Teilweise fühlte man sich auch so ein bisschen in die Vergangenheit versetzt. 2 Touchdowns von Rob Gronkowski, dazu 1 Touchdown von Antonio Brown. Doch auch hier schlichen sich immer wieder unheimliche Fehler in das Spiel der Chiefs ein, die dir auf so einem Niveau eigentlich nicht passieren dürften. So stellten sich die Chiefs kurz vor dem 2. Touchdown beispielsweise falsch auf, kassierten prompt die Strafe, neuer 1. Versuch anstatt des Field Goals und Touchdown. Beim 3. Touchdown, dann war es tatsächlich ein Fehler von Tyrann Mathieu, der Veteran, der versuchte, einen der Wide Receiver beim Catch zu tackeln. Blöd für ihn nur, dass es innerhalb der Endzone war und somit in einem First and Goal von der 1-Yard-Linie endete. Aber auch sonst war vor allem die Defensivarbeit der Tampa Bay Buccaneers on point. Sie gaben Patrick Mahomes tatsächlich kaum Zeit zu werfen und schafften es so, dass die Chiefs im gesamten Spiel nicht einen Touchdown erzielen konnten. Alles in allem ein verdienter Sieg für die Tampa Bay Buccaneers, die übrigens als erstes Team einen Super Bowl im eigenen Stadion gewinnen konnten und natürlich umso bitterer für die Kansas City Chiefs.
Patrick Rebin vom Interception Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mehr zum Super Bowl kriegt ihr natürlich dann auch dort in dieser Woche in der neuen Ausgabe. Da nehmen die Kollegen das ganze Spiel sicherlich nochmal gehörig auseinander.
Stand jetzt aktuell.
Die Bayern gewinnen gegen Hertha, aber verlieren den Kampf gegen die Uhr des Flughafens Berlin-Brandenburg. Der gewährt nämlich keine Nachspielzeit. Der Bayern-Dusel endet also auf dem Rollfeld. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht, aber gut, es weckt auf jeden Fall bei Bayern die Abteilung Attacke. Aber wir wollen auf die wichtigsten sportlichen Erkenntnisse des 20. Spieltags schauen. Das machen wir mit Kommentator Moritz Knorr. Hallo.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Trainerwechsel, Torhüterwechsel. Beim BVB geht derzeit offenbar alles schief, was die da so anpacken und sich ausdenken, auch gegen Freiburg. Was ist denn bloß los bei den Dortmundern? Sind die tatsächlich, wie Didi Hamann bei Sky gesagt hat, untrainierbar?
Ja, also ich würde mal vorneweg sagen, natürlich sagt man im Nachhinein, ist man immer schlauer, aber aus jetziger Sicht betrachtet war Lucien Favre nicht mehr als ein Bauernopfer, so würde ich es mal bezeichnen. 4 Siege aus 9 Spielen unter Terzic. Ich stelle mal die ganz vage Vermutung auf, dass das unter Favre nicht deutlich schlechter gewesen wäre.
Wo siehst du den Hund begraben? Ist da wirklich der Charakter der Mannschaft nicht so? Können die das nicht abrufen? Wollen die nicht abrufen?
Also nach dem Spiel das Interview von Mats Hummels habe ich gesehen und eigentlich bin ich total der Fan von Mats Hummels, von seinen Interviews. Er spricht immer gerade heraus, was er denkt, kritisiert auch die eigene Mannschaft, also versteckt sich da nicht. Jetzt hat er gesagt, ja, in den letzten Monaten oder in den letzten Spielen unter Terzic hat sich schon viel verbessert. Also da muss ich sagen, das macht mir ein bisschen Angst. Also wenn das aus Mats Hummels Sicht wirklich so ist und er wirklich findet, dass einiges besser geworden ist und dass nur die Ergebnisse nicht stimmen, ja, dann kann das für den BVB ganz, ganz schnell gefährlich werden, weil irgendwie der Realität schaut man dann nicht so wirklich ins Auge.
Und die Realität ist ja in Dortmund, dass Platz 4 mindestens sein muss, weil sonst gibt es große Probleme. Dann brennt da richtig der Baum.
Ja, definitiv. Also alles unter Champions League ist da ja schon oder ist auch im Gesamt betrachtet absolut nicht machbar. Jetzt kommen die ersten Stimmen auf. Muss man sich vielleicht nach einem neuen Trainer doch jetzt schon mal umschauen in der Saison? Ich sage nein, weil die Alternativen einfach nicht da sind. Ja. Also man wird einen Marco Rose jetzt nicht am 23. Spieltag aus Gladbach loseisen können. Das ist ja völlig utopisch.
Zumal der ja mit seiner Mannschaft, mit Gladbach, punktgleich liegt mit der Borussia aus Dortmund. Und ja, aber die Anzeichen verdichten sich tatsächlich, dass er zumindest in der neuen Saison dann anfangen wird, sich mit dem Haufen in Dortmunder auseinanderzusetzen. Aber er hat ja auch gerade aktuell auch ein paar Sorgen mit seinen Gladbachern, denn die bleiben konstant inkonstant. Derby-Niederlage gegen Köln. Die Fans kritisierten die Rotation von Rose. Wie siehst du es?
Also ich finde, man darf ruhig rotieren. Da sehe ich gar kein Problem mit. Gladbach hat einen großen Kader, also wieso nicht? Aber 7-mal im Vergleich in einem Derby, was aufgrund der lokalen Nähe ja immer was ganz, ganz Besonderes ist. Also tut mir leid, 7-mal, das kann ich da nicht verstehen.
Mhm. Baut man damit nicht auch so einen Verein wie den ersten FC Köln auf, der jetzt gut 2-mal in der Bundesliga hintereinander gewonnen hat, aber ansonsten ja doch auch eher mit Inkonstanz glänzt?
Na klar, die können sich sagen, ja, die denken hier, die hauen uns einfach weg, tauschen sie mal durch, denen zeigen wir es heute mal richtig. Ich glaube schon, dass das intern für sehr, sehr viel Motivation sorgt. Also da kann ich schon nachvollziehen und glaube auch, dass das ein Grund war, dass Köln da ja eine Leistung gezeigt hat, die dann eben den Gladbachern sehr, sehr schwer zugesetzt hat.
Und die Kölner lassen damit natürlich auch die Abstiegsränge aktuell erstmal ein wenig hinter sich. Die liegen jetzt nämlich doch schon immerhin 4 Punkte vor der Relegation, also dem Relegationsplatz, wo ja aktuell noch Arminia Bielefeld draufsteht. Aber zu Rose und Dortmund, glaubst du denn, das passt? Ist das eine richtige Wahl? Ist das wieder so ein Trainer, wie man ihn sich in Dortmund eigentlich vorstellt? Man hat ja nach Klopp mit sehr vielen Charakteren da auch experimentiert. Lag mit allen ja offenbar nicht so ganz richtig.
Also ich glaube, solange beim BVB immer noch Jürgen Klopp nachgetrauert wird, ist kein Trainer der richtige für den BVB. Also man muss da sich jetzt endlich mal loslösen und sagen, okay, Jürgen Klopp, alles schön und gut, aber das ist mittlerweile 7 Jahre her. Also wir müssen uns auch für etwas Neues öffnen. Und solange das nicht passiert, glaube ich, dass es da jeder Trainer extrem schwer hat beim BVB.
Also wahrscheinlich dann Rose ab der neuen Saison. Und brisant ja auch, dass im DFB-Pokal-Viertelfinale jetzt die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Gladbach empfängt am 2.3. Borussia Dortmund. Also da kommt dann ein bisschen Brisanz dann nochmal rein. Apropos Trainer, die sich in Dortmund versucht haben, gucken wir mal zu Bayer Leverkusen. Unter der Woche haben sie gepatzt im Pokal, jetzt haben sie den VfB geschlagen, 5-2, sehr deutlich. Und der Trainer, Peter Boss, der bemühte hinterher einen Ketchup-Flaschenvergleich. Den hat auch der Kollege Baum mal in Schalke bemüht. Ordentlich schütteln, dann kommt auf einmal alles raus. Ich hoffe, dass die Flasche Ketchup noch nicht leer ist und es auch in der nächsten Woche weiterfließt. Wie sieht es denn aus bei Leverkusen aus deiner Sicht?
Also wir haben wieder gesehen, was an einem guten Tag offensiv vor allen Dingen möglich sein kann. Diaby einen absoluten Sahnetag erwischt. Also wenn Leverkusen die Leistung zeigen kann, die sie drauf hat, dann spielen die absolut mit um die vordersten Plätze in der Bundesliga. Aber ich habe unter der Woche nach dem DFB-Pokalspiel schon gesagt, Leverkusen ist einfach die Bundesliga, die Wundertüte der Bundesliga, so heißt es. Die erste Halbzeit top, die zweite Halbzeit so ein bisschen wackelig am Anfang, dann am Ende doch souverän. Also es ist eigentlich ein Spiel gewesen, was symbolisch steht für die bisherige Saison der Leverkusener.
Und symbolisch für die Saison der Leipziger war das 10:0-Spiel. gegen Schalke, nämlich haben sie auch wieder zu null gewonnen. Schalke damit weiter im Keller, während sich die direkten Konkurrenten hier absetzen. Über Köln haben wir schon gesprochen nach dem Derby-Sieg, aber Mainz hat auch gewonnen gegen Union Berlin und damit hat Mainz unter Bo Svensson jetzt mehr Punkte geholt als in den ersten 14 Spieltagen. Insgesamt baut auch den ligaweiten Strafstoßrekord aus. Seit Mai 2013 haben sie alle ihre 30 bisher verhängten Strafstöße verwandelt. Natürlich ein Fund dann auch für Mainz, mit dem sie wuchern können. Retten die sich noch?
Ich glaube schon, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir haben schon in der letzten Saison gesehen, dass Mainz einfach diesen Kader hat, der auch über die Mentalität da unten für den Abstiegskampf verfügt. Wenn wir uns dieses Jahr mal Schalke anschauen, in der letzten Saison war Bremen ja so ein bisschen das Pendant. Klar, da war es nicht so schlimm wie jetzt bei Schalke, aber da haben wir immer davon gesprochen, dass die den Abstiegskampf nicht wirklich annehmen. So, und bei Mainz ist das immer so. Die haben einen Kader, die wissen, dass sie nicht um die Europapokalplätze mitspielen, sondern dass es da ums pure Überleben geht. Und ja, in der Vorsaison war es das 4:0, glaube ich, am vorletzten Spieltag in Dortmund, mit dem man sich dann gerettet hat. Jetzt hat man aktuell diese gute Phase unter Bo Svensson. Also ich glaube schon, dass da bei Mainz auf jeden Fall die Rettung deutlich wahrscheinlicher sein wird, als das bei Schalke der Fall ist.
Und wenn wir nochmal hoch in die Tabelle gucken, wenn Gladbach und Dortmund offenbar nicht wollen oder nicht können, ist Frankfurt reif für die Champions League? Ich meine, sie haben gewonnen, 3:1 gegen Hoffenheim.
Ja, aktuell mit 9 Spielen ohne Niederlage die längste Serie in der Bundesliga. Also da sieht man mal wieder, was für eine Offensivabteilung vor allen Dingen die Frankfurter doch auch haben. Ich meine, ja, ein Hoch auf den, der noch einen Luka Jovic von der Bank bringen kann, 20 Minuten vor Ende der Partie. Also was die da offensiv rumlaufen haben, das ist schon absolut stark. Trotzdem finde ich, dass die Mannschaft irgendwie noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Klar, jetzt längste ungeschlagene Serie der Bundesliga, aber trotzdem, also auf 4 aktuell, aber medial gar nicht so im Mittelpunkt, wie das bei anderen Mannschaften der Fall ist.
Ist vielleicht für die Frankfurter aber auch was Gutes, weil da können sie dann ein bisschen unbeobachtet, in Anführungsstrichen, dann noch weiter wirbeln und vor allen Dingen ihre Serie ausbauen. Nächster Gegner ist Köln.
Ja, das hoffe ich für sie, weil wenn wir uns daran erinnern, in der Europa League, wenn dann vielleicht irgendwie im Laufe der nächsten Saison irgendwann mal wieder Fans zugelassen werden, machen wir mal ein kleines Gedankenspiel, und die Frankfurter wirklich die Qualifikation für die Champions League schaffen sollten, also Halleluja, dann will ich nicht wissen, was da in Frankfurt abgeht, wer den Gruppenspielen zu Hause mit Zuschauern.
Moritz Knorr, unser Experte in Sachen Bundesliga am heutigen Tag für den 20. Spieltag. Moritz, vielen Dank dir.
Danke dir, ciao.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das fassen wir für euch immer zusammen in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top ist, wenn sich in einer Sportart mehrere Favoriten auf Augenhöhe tatsächlich begegnen und sich dann gegenseitig pushen zur Höchstleistung, nämlich. Also anders als in der Fußball-Bundesliga. Sondern vielleicht so wie im Stabhochsprung. Da pushen sich ja derzeit Renaud Lavillenie und Armand Duplantis gegenseitig von Höhe zu Höhe, beziehungsweise immer höher von Weltjahresbestleistung zu Weltjahresbestleistung. Duplantis, der hatte mit 6,1 Meter vorgelegt. Lavillenie mit 6,2 Meter gekontert und dann kam wieder Duplantis. Jetzt am Wochenende zum Satz über 603 Zentimeter, über 6,3 Meter hat er angesetzt, hat sich anstacheln lassen vom Franzosen und dann die Weltjahresbestleistung nochmal verbessert. Das lässt auf eine wirklich hochklassige weitere Saison hoffen.
Unfassbare Leistungen, muss man sagen, früh im Jahr. Ja, und weil wir heute positiv in die neue Woche starten wollen, gibt's mal keinen Flop, seht uns das bitte nach, aber dafür lieber 2 Tops, denn es gibt wirklich noch viel Gutes zu vermelden. Also top zum Beispiel ist der neue und alte Weltmeister im Zweierbob, Francesco Friedrich. Der raste in Altenberg zu seinem insgesamt 10. WM-Titel und ist nun alleiniger Rekordweltmeister. Nachdem er schon die ganze Saison dominiert hat, ist der Titel jetzt das Tüpfelchen auf seinem I wie Sieger.
Geburtstagskind des Tages.
Happy Birthday und alles Gute, das sagen wir heute zu diesen sportlichen Geburtstagskindern.
62 Jahre alt wird heute das Schweizer Tennisass Heinz Günther. Der gewann 5 Turniere im Einzel und 22 im Doppel, als er selber noch spielte. Im Doppel übrigens auch Wimbledon. Und er schaffte es insgesamt in seiner besten Zeit auf Platz 22 in der Tennis-Weltrangliste. Und später machte er als Trainer von Steffi Graf dann noch von sich reden. Führte sie nicht zur Eins, aber er hielt sie auf der Eins. Bis 1999, bis sie zurücktrat, war er ihr Coach und hat alle Titel mit ihr gewinnen können. Und als Fed Cup Trainer der Schweiz, da hat er auch dann noch seine Expertise auf den Platz gebracht und war auch Tennisexperte von Eurosport und ist es aktuell noch beim Schweizer Fernsehen.
Und jetzt gucken wir auf die nächste Spitzensportlerin, die 31 Jahre jung wird, die US-Pro-Surferin Bethany Hamilton. Und sie feiert trotz eines Handicaps große Erfolge. 2003 verlor sie bei einem Angriff eines Tigerhais einen Arm und kämpfte sich danach mit einem, muss man sagen, unbändigen Willen und tiefem Glauben zurück aufs Brett und auf Podium.
Und ein NBA-Star wird heute 31, Klay Thompson nämlich. Der Guard ist dreifacher NBA-Champion mit den Golden State Warriors geworden und holte zudem auch noch Olympiagold in Rio.
Diesen und natürlich auch allen anderen Geburtstagskindern des Tages, auch deren, die nicht so bekannt sind, wünschen wir alles, alles Gute für das neue Lebensjahr.
Heute in der Sportgeschichte.
Dann gucken wir mal zurück auf legendäre Ereignisse am heutigen Tag in der Sportgeschichte. Zum Beispiel ins Jahr 1958, da gewann Bobby Fischer die United States Chess Championship und das mit gerade mal 14 Jahren. Man, da muss man ja echt die Zähne festhalten. Also, ja, noch geht's, aber die Haftcreme heute Morgen hält noch nicht so ganz. Und damit ist Fischer übrigens bis heute der jüngste Schachmeister aller Zeiten in den USA. International wurde seine Bestmarke 1991 getoppt und 2002 ist dann noch einer jünger gewesen als alle anderen und der ist es bis heute auch noch, der Rekordhalter Sergei Karjakin, nämlich der war damals 12 Jahre.
Was passierte noch in der Sportgeschichte? 2010, zwei Tage vor Beginn der Afrikameisterschaft in Angola, wurde der Bus der Nationalmannschaft Togos beim Übertritt der Grenze von Togo nach Angola beschossen. Drei Mitglieder der Delegation starben, viele wurden verwundet. Forderungen nach einer Turnierabsage lehnte der afrikanische Verband ab. Die Mannschaft will zunächst trotzdem spielen, wird dann aber von ihrer Regierung zurückgerufen und offiziell disqualifiziert.
Und 2014, da hatte dann Ole Einar Bjørndalen einen ganz besonderen Tag bei den Olympischen Spielen in Sotschi. Nämlich da holte er seine insgesamt 12. Medaille und stellte damit den ewigen Medaillenrekord ein.
Und vom großen alten Mann des Biathlon kommen wir noch zum großen alten Mann des Skispringens. 2018 nämlich verbuchte Noriaki Kasai für sich eine ganz besondere Bestmarke. Er wurde in Pyeongchang zum ersten Athleten, der 8 Olympische Spiele bestritt.
Stand jetzt... aktuell.
Heute startet die WM der Alpinen in Cortina d'Ampezzo. Bis zum 21. Februar fahren da die Skiasse, darunter 12 Athletinnen und Athleten des DSV, um Medaillen und natürlich um die Weltmeistertitel. Und los geht's heute mit der Superkombination der Damen. Und dann stehen in den nächsten Tagen die Super-Gs, die Superkombi der Herren und nächstes Wochenende dann auch die Abfahrtsrennen an. Highlight natürlich die Abfahrt der Herren am Sonntag. Und da steht besonders Thomas Dresen im Fokus und unter besonderer Aufmerksamkeit. Er hatte sich ja im November an der Hüfte operieren lassen müssen. Der Sieger von Kitzbühel konnte erst im Januar wieder auf Skiern stehen und durfte dann immerhin ein Training und einen Vorlauf in Garmisch bestreiten. Das Wettkampf-Comeback, das ist jetzt aber für die WM ausgerechnet geplant. Und trotz dieser doch eher komplizierten Konstellation hat ihn die Konkurrenz da für das WM-Rennen voll auf dem Zettel. Beat Feuz, Dominik Paris oder auch Matthias Mayer, die rechnen nämlich fest mit Dresen und trauen ihm zu, trotz dieser schwierigen Konstellation auch im Kampf um die Medaillen ein Wort mitzureden. Tja, und was sagt Dresen im Interview mit der DSV-Medienabteilung selbst? Ist er eigentlich da schon überhaupt mal gefahren in Cortina?
Cortina ist wert komplett Neuland für mich. Mhm. Aber selbst wenn ich da schon mal gewesen war, glaube ich, spielt es keine Rolle, weil die Abfahrtsstrecken, die ist ja sowieso komplett neu, die kennt ja überhaupt noch keiner. Mhm. Außer die Italiener, die sind da schon Meisterschaften gefahren, aber das ist auch schon eine Zeit her. Ja. Und von dem her heißt es für mich einfach konzentriert an die ganze Sache hingehen. Ich werde natürlich nicht vom ersten Training weg schon Vollgas geben, sondern erst einmal mir die Strecken da dann vor Ort anschauen. Und hoffe, dass ich dann mit nötigem Selbstvertrauen dann bei den kommenden Trainingsläufen dann Verbesserungen halt dann zusammenbringe.
Und die Frage, die natürlich alle interessiert, wie ist denn das körperliche Befindenstand jetzt? Was sagt die Fitness?
Ich habe jetzt da in Garmisch gemerkt, dass ich körperlich voll fit bin, dass die Hüften auch gut mitspielt. Körperlich geht es mir super, also da fehlt nichts. Natürlich hat es an die einen oder anderen Stelle, wo ich letztes Jahr schon Probleme gehabt habe, Spuren hinterlassen. Und das heißt jetzt einfach in den Griff kriegen, wie Knie und so weiter. Mhm. Da sieht man halt dann einfach schon, dass egal wie hart dass man Kondi trainiert, Skifahren ist einfach nur mehr andere Belastung, Weltcup-Abfahrt nur mehr dazu.
Und wie sind seine Erwartungen an den Wettkampf, an das WM-Rennen?
Und dementsprechend geht es eben jetzt darum, dass ich mich mit den Trainern zusammenhocke, rausfilter, welche Sachen gehören nur verbessert und bei welchen Passagen bin ich schon gut am Weg. Und dann heißt das einfach dann im Training nach und nach umsetzen. Aber ich weiß selber aus Erfahrung von den letzten Jahren her, dass mit dem nötigen Selbstvertrauen dann sich auch viele Sachen erübrigen. Also heißt jetzt einfach nicht Kopf hoch die Wand, sondern Schritt für Schritt einfach das Ganze umgehen. Und dann wird man sehen, wie es ausgeht.
Werden wir sehen und hören. Thomas Dresen war das im Interview mit der DSV Medienabteilung. Die WM der Alpinen, die startet also heute in Cortina d'Ampezzo und bestens auf Stand gebracht werdet ihr im Après-Ski-Podcast. Den kriegt ihr übrigens auch auf meinsportpodcast.de. Lukas Zara und seine Kollegen, die freuen sich auf euch. Und bei Stand jetzt, da halten wir euch natürlich auch in den nächsten Tagen auf dem Laufenden.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben hier wieder ein paar Tipps für euch.
Und zwar wird Fußball gespielt, zweite Bundesliga, nämlich Düsseldorf gegen Kiel. Aber heute geht es ja dann auch noch bei der Club-WM zur Sache in Katar, nämlich Al-Ahli gegen Bayern München. Und für die Bayern, da stand die Anreise dort runter ja unter eher in Anführungsstrichen skandalösen Vorzeichen. Ihr habt das am Wochenende sicher mitgekriegt. Und wie sieht Joshua Kimmich die Lage jetzt, stand jetzt, nachdem die erste Aufregung um diese Flugverspätung beim Flug von Berlin nach Katar verraucht war? Die Kollegen vom Sportinformationsdienst, die haben für uns die PK mitgeschnitten und das hat Kimmich dazu gesagt.
Ja, natürlich war alles so ein bisschen suboptimal. So gefühlt wurde uns ein Tag geklaut. Nichtsdestotrotz sollten wir trotzdem in der Lage sein, das Spiel zu gewinnen. Ich meine, die Anreise, die war jetzt, wie sie war, die war nicht top. Trotzdem hat bei uns jeder die Möglichkeit, auch im Flugzeug die Beine etwas hochzulegen. Es ist jetzt kein Bett, aber trotzdem konnte man ein bisschen schlafen. Und von dem her werden wir frisch in das Spiel starten.
Ehrlicherweise muss man aber sagen, es gäbe eine Vielzahl von Menschen, die wären froh, wenn sie so ein Bett zu Hause hätten, dass die Jungs in der First Class in der Maschine hatten. Also von daher alles Gute für dieses Turnier. Wir gucken mal auf die deutsche Eishockeyliga. 16. Spieltag, die Grizzlies aus Wolfsburg spielen gegen die Fishtown Penguins und in der Premier League ist der 23. Spieltag am Start. Leeds und Crystal Palace duellieren sich. In La Liga spielt am 22. Spieltag, nämlich heute Atletico gegen Celta Vigo.
Und Tennis wird ja auch gespielt, Down Under in Melbourne bei den Australian Open. Und alle aktuellen Infos dazu bekommt ihr natürlich bei Chip in Charge hier auf meinsportpodcast.de als Podcast mit der regelmäßigen Nachtwache. Da gibt es früh am Morgen dann schon alles Wichtige vom Tennis. Viel ausführlicher, als wir das hier bei Stand jetzt machen könnten. Und auf den Twitter- und Instagram-Kanälen der Kollegen von Chip in Charge, da werdet ihr ja auch über alle heißen News informiert. Und wir sind dann mit dem Rest für euch morgen natürlich wieder da hier bei Stand jetzt.
Wieder ab 7.07 Uhr mit den wichtigsten Themen, ja also mit den Themen, die wirklich das Zeug zum Tagesgespräch haben sollten, könnten. Wir hoffen, dass es so ist. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ja, denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Eigentlich alles Erdenkliche, was ihr nur wissen müsst, kriegt ihr bei uns. Und wir sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.